ARD.
Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte auf Russisch ein Wort, wo zweimal der Buchstabe Ü vorkommt.
Ü? Irgendeins?
Ja, es gibt, also ich habe nachgeschaut, es gibt schon einige Wörter, wo zweimal der Buchstabe Ü vorkommt, der ja... Dieser Buchstabe ist manchmal schon sehr schwierig auszusprechen, aber vielleicht fällt dir da was ein?
Müsli. Nee, nicht ganz.
Okay, das ist nur
Gedanken.
Ein Gedanken, aber das ist nur ein Ü. Also dieses eine Wort, was ich meine, ist sehr aktuell gerade.
Aktuell?
Ja.
Oh, okay.
Das hat auch
okay.
was mit unserem Thema zu tun, was wir besprechen heute.
Gut, ja, dann weiß ich, was du möchtest.
Ach.
Du möchtest von mir die Wahl, oder?
Ja.
Die Wahlen hören. Und das heißt auf Russisch... Ich dachte zuerst Выбор, oder aber es ist ein Выборы, Выбор?
Ja, Выбор ist die Einzahl.
Выбор.
Und Выборы?
Выборы.
Warte mal. Выборы.
Выборы.
Das ist gerade richtig komisch gesagt. Выборы.
Ja, weil ich die Ös betonen wollte. Ich wollte die Ös betonen. Выборы.
Ja, genau. Dein Ö sehr schön.
Findest du?
Ja.
Dankeschön.
Aber du kannst es ja auch.
Kompliment habe ich noch nie bekommen.
Ich finde dein Ö sehr schön, weil ich habe das, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen, vor allem nicht russischsprachige Menschen, dieses Ö gar nicht aussprechen können, weil das ganz, ganz komisch.
Ist ein schwieriger Buchstabe, das
ja.
stimmt. Aussprache ist, es gibt es halt so im Deutschen nicht, ne? Welche anderen Worte gab es noch mit zwei Ö?
Lucy, also jemand mit einer Glatze.
Achso. Ja.
City ist auch eigentlich ein hier Adjektiv. City satt. Heißt satt und Wysypka ist, glaube ich, irgendwie sowas, wenn man etwas streut, irgendwas drüber streut. Ich weiß es nicht. Wysypka ist auch zwei Ö. Aber da gibt es einige Wörter, aber kommt nicht so oft vor.
Und damit hallo Leute, willkommen zu Nette Mädchen, eurem Podcast von Das Ding vom SWR.
Hallo, 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 hallo. Nette Mädchen mit Ä, ne? Nicht mit. Stell mal vor, das würde Nette Mädchen heißen, habe ich gerade überlegt. Macht gar keinen Sinn, aber egal.
Nee.
Also. Ihr habt gerade gehört, es geht um Wybere in dieser Folge, um die Wahl, ist gerade aktuell. Wir wollen in dieser Folge auf jeden Fall auf die Präsidentenwahl in Russland schauen und klären, ob so politische Gespräche in euren Familien vielleicht jemals Thema waren oder so. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, wollte ich mit dir noch was besprechen, Valeria. Wir haben ja mal in diesem Podcast über georgisches Essen gesprochen und haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, ob sie richtig gute georgische Restaurants irgendwo kennen in Deutschland, die wir besuchen könnten. Und wir haben ja super viele verschiedene Tipps bekommen, wo wir hingehen könnten. Ihr habt uns auf Instagram, weiß ich noch, richtig viele verschiedene Tipps geschickt. Und ich war jetzt endlich georgisch essen. Endlich in einem georgischen Restaurant. Und es war mega toll, aber ein einziges Problem gab es. Ich habe ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Oh oh.
Ja. Und das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Also, entspannte Stimmung. In diesem Restaurant wurde zweimal Geburtstag gefeiert. Also
während du da warst,
ja,
oder was?
Ja, ganz am Anfang hat eine Frau eine Torte an den Tisch gestellt bekommen und haben alle gesungen auf Russisch.
Okay.
Und dann nochmal so eine Stunde später eine andere Frau oder jemand anders hat Geburtstag gefeiert. Hat mich so, was? Soll ich da vielleicht auch meinen Geburtstag feiern? Das war so, ah, okay, wird anscheinend viel gefeiert.
Cool.
Naja. Jedenfalls, ich war da mit einer Person, die sich mit dem georgischen Essen schon sehr gut auskennt, weil die war super oft schon georgisch essen und war auch in diesem Restaurant. Und die hat mich so ein bisschen eingeführt in diese Welt der georgischen Spezialitäten. Und wir haben bestellt Chinkali.
Ja, sehr schön.
Ja, das sind gefüllte Teigtaschen. Und da gab es welche mit Fleisch, aber auch vegetarisch. Die waren so grün. Ich glaube, da war Spinat, nee, da war Käse drin, safe, Käse, genau, das weiß ich noch.
Käse, mit Chinkali mit Käse, okay, spannend.
Ja, genau,
okay,
vegetarische Variante und es gab noch eine vegane, die war, glaube ich, dann mit Spinat, aber da bin ich mir nicht sicher. Und für alle, die Khinkali vielleicht nicht kennen, das sind einfach so richtig große Teigtaschen. Also wir kennen ja Pelmeni, aber, oder weiß ich nicht, andere, Ravioli oder sonst was, das sind wirklich große, ich würde sagen, faustgroße Teigtaschen.
Und drin ist Suppe, ne? So ein bisschen so Bouillon-mäßig.
Genau, drin aber ist Bouillon.
Darf ich ganz kurz sagen, dass ich witzigerweise zu meinem Geburtstag auch georgisch essen war und die auch bestellt habe.
Ah, okay. Ach, du hast auch Geburtstag gefeiert im georgischen Restaurant?
Ja, aber ich war natürlich, ne, ich habe jetzt nicht mit Torte oder so gefeiert, aber ich habe halt einen Tisch gehabt, so in einer kleinen Runde, also nichts Großes, aber auch Khinkali bestellt und auch, ich glaube, Khachapuri war das andere.
Khachapuri, genau. Das ist so ein Teigding in Form einer, ich würde sagen, das ist so ein Teigboot.
Ja, so ein Schiffchen irgendwie so ein mit Käse Schiffchen. Und dann Ei und Butter und so. Und genau. Sehr lecker, da werde ich schon wieder hungrig. Wie man diese Khinkali isst, ist ja auch so eine spannende Wissenschaft für sich. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig gegessen habe. Ich bin jetzt aber auch gespannt, wie du sie gegessen hast und ob deine Fauxpas vielleicht ein bisschen was damit
jetzt
zu tun hat.
Jetzt kommen wir mal zu diesem Fehler. Also, ich sitze da und nehme natürlich erstmal eine Gabel und Messer und bin schon fast dabei, was von den Khinkali abzuschneiden.
Aber verrat mir nicht, wie es richtig ist, okay? Ich habe eine Theorie. Ja, okay. Ich habe eine Theorie, wie man sie isst.
Ja, dann sag du.
Ich habe sie an dem Zipfel genommen, habe sie umgedreht, dass die kopfüber waren, habe sie abgebissen, rausgeschlürft und dann alles gegessen.
Ja, dann bist du einfach viel schlauer als ich. Oder? Ja,
so habe ich es in Russland halt beigebracht bekommen.
Ach so, ja, siehst du, ich kannte, ja, dann wusstest du ja schon, wie man das richtig isst.
Aber ich war mir dann sehr unsicher, weil das letzte Mal, als ich da war, war es schon sehr viele Jahre her. Aber ich glaube, so ungefähr macht man das. Oder es kam mir dann so falsch vor, weil ich schon so lange keine mehr gegessen habe. Und dann war ich so die Einzige, die das so gemacht hat in diesem Restaurant. War so ein bisschen, ist das jetzt so oder bilde ich mir das ein?
Du hast
genau
richtig gemacht. Okay, genau, geil. Es ist so ein Teigknubbel, den man dann am Ende, an dem man das Ganze hält und den schmeißt man dann später weg. Also den isst man nicht, weil das so.
Oh, ich habe den gegessen.
Ah ja, okay. Guten Appetit. Also anscheinend ist das so ein roher Teigknubbel.
Oh.
Ja, oder
nee, das
der
ich
so
nicht, siehst du?
Nicht so ganz durch ist. Aber wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Varianten. Wahrscheinlich würden jetzt auch einige Leute sagen, nein, den kann man auch auf jeden Fall essen. Ich glaube, jeder macht das bestimmt selbst. Aber so wie ich das erklärt bekommen habe, macht man das auf jeden Fall ohne Messer und ohne Gabel und macht das genauso wie du. Man trinkt erst diese Brühe aus und isst das Ganze dann später nach. Genau, das habe ich dann natürlich erstmal falsch gemacht und die Person so, kennst du so Leute in Zeitlupe, wenn du das so im Film siehst?
Nein!
Stopp! So habe ich mich gefühlt. Genau, und wir hatten auch noch Khachapuri gegessen. Khachapuri, genau, das ist das, was du gerade gesagt hast, dieses Teigbötchen. Und das wollte ich auch erstmal abschneiden. Ich weiß nicht, ich wollte natürlich alles erstmal abschneiden.
Das habe ich aber auch ganz normal mit Messer und Gabel gegessen. Das war wahrscheinlich so falsch.
Ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also sie hat mir gesagt, dass man einfach Teig abreißt, ein Stück Teig, und dann tunkt in diese Käse-Butter-Ei-Mische in der Mitte und das so isst. Also auf gar keinen Fall mit Besteck.
Okay.
Und dann noch ein Fail hatte ich habe einfach viel zu viel gegessen.
Es sah wenig aus, ne? Ja. Das hatte ich auch, aber es war viel, es war bei uns auch so viel.
Ja, wirklich. Es war die Portion sah nicht groß aus auf dem Teller,
aber
es war
reichlich, ja.
Krass
voll.
Satt, genau. Und ich habe danach so eine ganz kleine Story auf Instagram gepostet davon und man hat an einer Stelle, als ich Khachapuri gepostet habe, an einer Stelle hat man eine Gabel gesehen. Es war aber
und alle
wirklich
so nein. In deinen DMs.
Wirklich, es kamen Nachrichten, da haben mir Leute geschrieben, georgisches Essen ist mal nur mit Händen, niemals mit Besteck, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Und dann kam aber auch wiederum zurück von anderen georgisch oder Menschen, die sich mit georgischem Essen auskennen, ach Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Khinkali zum Beispiel, das ist verboten ohne Besteck.
Was?
Ich war so komplett verwirrt. Was? Bitte.
Also Leute.
Weiß ich nicht.
Wenn ihr Expertise habt auf dem Gebiet, dann schreibt uns das doch bitte.
Ja, klärt uns bitte auf.
Ja, mit dem Betreff nein!
Stop! ja, und vielleicht noch zu Fails.
Ja.
Wir haben ja letzte Woche auch über Rümelschi gesprochen.
Die Schottgläser.
Genau, Essen und Trinken sind jetzt.
Ja.
Und Das habe ich auch auf TikTok gepostet und da haben ja ganz viele Leute zurückgeschrieben, dass das ja nicht unbedingt Rümütschke heißt, sondern Stopki.
Ja, und was habe ich gesagt? So, jetzt muss ich einmal ganz kurz
was
darüber
hast du
sprechen,
gesagt?
Liebe Vika. Das letzte Mal, ihr könnt jetzt hier Pause machen, die andere Folge euch anhören und ich wurde ausgelacht für meinen Versuch,
du hast
Stopki zu sagen.
Du hast kein Stopki gesagt.
Ja,
du
habe ich gesagt. Ja, Stopka wie so ein Name einfach. Also ganz falsch, ja, aber ich wusste doch sowas in der Art war es. Ich wusste
es. Okay, du wusstest, ja, siehst du, ja, gut.
Ich wusste
okay.
es nicht ganz, aber es ist witzig, weil ich wusste es nicht ganz, du anscheinend auch nicht.
Ich wusste es gar
perfekt.
Nicht.
Gut, ich gut
wusste
dass
ganz
wir einen Podcast
nicht.
Zu dem Thema haben.
Aber gut, dass auf euch immer Verlass ist. Ihr korrigiert
ja.
uns da immer schön.
Ja, Leute, dafür sind wir doch hier alle gemeinsam da. Wir machen diese Lernkurve zusammen. Dann würde ich sagen, machen wir doch an dieser Stelle mal so einen Cut und springen zu dem Thema dieser Folge, was ja mal wieder kein so besonders leichtes ist, aber eins, das wahrscheinlich sehr viele Menschen mit russischsprachiger Familie beschäftigen würde in nächster Zeit. Und zwar, du hast es ja ganz am Anfang schon gesagt, Wahlen, beziehungsweise vielleicht kann man Anführungszeichen Wahlen sagen. Warum, können wir ja gleich erklären. Die Präsidentenwahlen finden in Russland und zwar vom 15. bis zum 17. März statt, an 3 Tagen. Und auch in Deutschland können ja russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wählen, oder?
Ja, wenn du einen russischen Pass hast, genau.
Genau, in Bonn und Berlin, weil das sind die einzigen Konsulate, die noch übrig sind. Also wir haben ja noch darüber gesprochen, dass Konsulate geschlossen werden. An diesen Orten kann man wählen. Ich habe auch gesehen, offiziell heißt es, jede und jeder russische Staatsbürger über 18 Jahre, der oder die nicht wegen strafrechtlichen Verurteilungen im Gefängnis sitzt. Okay.
Ja.
Ja, genau, macht Sinn. Ganz kurzer Abriss dazu. Putin tritt zum 5. Mal an. Und es wird eben von Kritikerinnen und Kritikern als Scheinwahl bezeichnet, weil es einfach keine wirklich ernstzunehmenden Gegenkandidatinnen oder Gegenkandidaten gibt, die wirklich eine Gefahr für Putin sind. Ich meine, alle, die es waren oder wären, wurden entweder verhaftet, sind ausgewandert, wurden nicht zugelassen. Und ich meine, über das Schicksal von Nawalny hatten wir es ja erst in der letzten Folge, glaube ich. Es ist ja noch gar nicht so lange her.
Ja, und wenn man überlegt, wenn Putin jetzt nochmal Präsident wird, könnte er theoretisch jetzt noch die nächsten 12 Jahre regieren, weil er die Verfassung so geändert hat, dass es theoretisch so möglich wäre. Also jetzt würde er, wenn er gewählt wird er weitere 6 Jahre regieren und dann könnte er sich nochmal wählen lassen für weitere 6 Jahre, ja.
Genau, und damit würde er länger an der Macht sein als Stalin während der Sowjetunion, was irgendwie auch richtig krass ist im Verhältnis. Es gibt außerdem Berichte, dass die Wahl manipuliert werden könnte und Wahlbeobachter haben zum Beispiel wenig Hoffnung, dass es überhaupt frei oder fair sein wird. Und unabhängige Beobachter kritisieren zum Beispiel diese Verlängerung der Abstimmung über mehrere Tage und auch die Zulassung der Online-Abstimmungen, also dass das alles Taktiken sind, die so die Wahltransparenz behindern können.
Ja.
Genau,
und was vielleicht noch wichtig ist zu betonen, in einigen ukrainischen Regionen können die Menschen auch mit abstimmen bei der Wahl. In Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, diese Gebiete sind ja von Russland besetzt, völkerrechtswidrig annektiert. Und deswegen sagen da auch ganz viele, die Präsidentenwahl ist auch deshalb nicht rechtens.
Mhm.
Ja.
Ich finde es voll spannend, weil du hast dich jetzt mit diesem Thema total intensiv beschäftigt als eigentlich über eine längere Zeit, oder?
Ja, ich habe ja eine 1Live-Reportage gemacht. Also 1Live ist ein Radiosender, der vor allem für Nordrhein-Westfalen sendet und Content macht. Und ich habe eine 40-minütige Reportage dazu gemacht zur Präsidentenwahl und mit ganz vielen verschiedenen Menschen gesprochen, die in Deutschland leben, aber aus Russland kommen.
Mhm.
Und ja, da waren so ganz viele verschiedene Stimmen dabei von ganz vielen jungen Menschen. Die werde ich auf jeden Fall droppen und erzählen darüber hier im Jetzt-Talk später.
Mhm.
Genau, aber Valeria, lass uns lieber erstmal zur Frage der Woche kommen, weil das würde ich gerne von dir wissen. Interessiert mich, wie das bei dir so war in der Familie. Und zwar die Frage der Woche ist, hast du jemals mit deiner russischen Familie über Wahlen gesprochen oder generell über die Politik und die russische Politik? Hat das jemals bei euch eine Rolle gespielt?
Ich kann es erstmal relativ leicht beantworten mit nein. Hat keine Rolle okay. gespielt. Also kurz und knapp nein. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, warum das so war. Und ich habe das lange Zeit gar nicht so richtig verstanden oder gewusst. Aber ich erinnere mich an keinen Moment, wo mal über die russische Regierung gesprochen wurde zu Hause oder irgendwas kritisiert wurde oder in oder vielleicht auch positiv, was auch immer es sein könnte, gewesen sein könnte, über meine komplette Kindheit hinweg. Ich erinnere mich an nichts, ich erinnere mich an keine Aussage. Es hat wie so, als wäre Politik kein Thema zu Hause gewesen. Man muss dazu sagen, ich bin natürlich sehr jung nach Deutschland gekommen. Ich war 3. Zu dem Zeitpunkt war Putin nicht Präsident. Das war damals Jelzin. Genau. Und das war einfach, aber das wusste ich auch nicht, musste ich ehrlich gesagt nachschauen, weil auch das war nie Thema. Und dann bin ich ja eigentlich mit der deutschen Politik aufgewachsen, aber auch die hat jetzt, sage ich mal, zu Hause bei mir nicht wirklich eine große Rolle gespielt, weil niemand von uns hatte den deutschen Pass. Deine Eltern, stell dir vor, so, die sprechen halt einfach, ich meine, stell dir vor, du weißt das, sprechen die Sprache des Landes nicht wirklich gut, vielleicht am Anfang. Das ist halt so ein bisschen, es ist sehr weit weg. Ja. Und es hat sich für mich immer sehr weit weg angefühlt, obwohl es natürlich dein tägliches Leben betrifft. Das habe ich aber erst viel später verstanden. Und ich sag's dir, als ich mal meine Mutter jetzt gefragt habe, warum wir eigentlich nie darüber gesprochen haben, ich habe was Riesiges losgetreten. Holy shit.
Deswegen habt ihr nie darüber gesprochen. Was ist passiert?
Ey, ich weiß nicht, wie ich das jetzt runterbrechen soll in ganz kurz. Aber es kam einfach so eine Stunde Sprachnachricht zusammen.
Nein.
Wirklich. In 20 Minuten, 15 Minuten, nochmal 5 Minuten, nochmal 15 Minuten. Und ich war so, was geht jetzt ab? Und ich habe nur so versucht durchzuskippen und so, hä, was passiert da jetzt so eigentlich?
Ich finde das so krass, wenn du das erzählst, weil du kennst ja deine Mutter besser als jeder andere auf dieser Welt. Du hast ja mit deiner Mutter wahrscheinlich über verschiedene Dinge gesprochen, über alles Mögliche.
Ja.
Und es gibt immer wieder, wenn wir eine Folge hier rausbringen, fragst du sie irgendwas oder rufst sie an und
ja,
dann kommen immer Sachen raus von
ihr. Es ist wirklich verrückt.
Über die du noch mit ihr noch nie gesprochen hast. Das ist
ja
so krass.
Das ist wirklich krass. Und mir fällt es dann erst auf und dann finde ich so wichtige Dinge heraus über unsere Geschichte, die ich sonst nicht herausgefunden hätte, weil ich diese Fragen einfach so nicht stelle.
Ja.
Oder so im alltäglichen Leben redet man ja nicht. So, warum haben wir eigentlich noch nie über Politik geredet? Aber ist halt eine spannende Frage, ne?
Mhm.
So, ich kann jetzt erstmal sagen, ich habe verstanden, durch diesen riesen Exkurs, den meine Mutter da gemacht hat. Die hat einfach über viele verschiedene schlimme Ereignisse meiner Familie über Generationen hinweg gesprochen. Und ich war nur die ganze Zeit so, okay, wow, ich muss jetzt, klar, es gehört damit irgendwie einher, aber es war so, auf einmal kriegst du so diese krassen Erlebnisse wieder gespiegelt, so über ein, wo ich es halt nicht erwartet habe. Aber das geht natürlich mit dem Thema Politik einher.
Mhm.
Und ich habe verstanden, beziehungsweise sie hat es so einfach gesagt, dass es auch einfach kein leichtes Thema war, noch nie, bei keiner Generation, die sie kannte. Und dass man auch darüber nie wirklich geredet hat, in keiner Zeit, weil immer sehr, sehr schlimme Phasen waren. So, und diese schlimmen Phasen, die kamen durch die Politik. Aber darüber zu reden war immer nicht wirklich möglich. Oder sie hat gemeint, manchmal gab es so, ne, bei meiner Oma oder so, war es dann eher so höchstens mal in der Küche ganz leise, dass man darüber spricht. Oder sie erinnert sich an zum Beispiel ihren Opa, das wäre mein Uropa, ich habe den nie kennengelernt, wie er mal vielleicht eine politische Aussage gemacht hat, weil er sich über irgendwas aufgeregt hat und dann meine Uroma gesagt hat, genug, so, wir reden darüber jetzt nicht, passt jetzt, so, nicht zu krass jetzt. Also es war einfach nie, hat vielleicht auch Angst mitgeschwungen. Es war immer so ein bisschen, es war einfach ein sehr schweres Thema. Und dann hat sie mir einfach erzählt, dass es damit zusammenhängt, warum wir überhaupt nach Deutschland gekommen sind. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber die allererste Folge, da haben wir darüber gesprochen, wieso sind wir eigentlich hier in Deutschland.
Ja, ja.
Und ich konnte das damals nicht so richtig erklären, weil auch so, man redet ja nicht so mega oft, also vielleicht schon, vielleicht einige von euch schon, aber wir haben nicht so mega oft darüber gesprochen, warum sind jetzt eigentlich die Gründe, weil wir waren ja auch einfach alle sehr jung und sind dann hier aufgewachsen. Aber sie hat mir einfach nochmal sehr deutlich gesagt, und zwar so deutlich wie noch nie durch diese Frage, dass ein sehr wichtiger Punkt, wenn nicht der Hauptpunkt für unsere Auswanderung, die Politik des Landes war damals. Und sie hat gemeint, als sie dann hier war, war sie heilfroh, nie wieder was davon mitbekommen zu müssen aktiv. Wir hatten kein russisches Fernsehen, sie hat nichts davon konsumiert. Sie hat sich dem verschließen können, was natürlich für sie in dem Moment ein riesengroßes Privileg war, sich nicht mehr mit dieser Politik befassen zu müssen, weil sie das nicht mehr wollte. Sie hat es nicht mehr ausgehalten. Sie wollte aus diesem Land, aus diesem Grund auswandern. Das war ihr Ziel und das hat sie erreicht. Und dementsprechend hat sie natürlich nicht mit uns darüber geredet, weil sie froh war, dass wir uns damit nicht befassen müssen.
Und wenn dann mit der deutschen Politik
euch Und wenn dann mit der deutschen, genau. Und dann hat sie gesagt, am Ende, und das habe ich mir voll krass gemerkt, wir sind von der Politik dort weggegangen, damit wir hier frei über die Politik reden können. Und das war so, ja, krass, das macht Sinn. Aber so habe ich das noch nie wahrgenommen irgendwie. Ich habe mich immer nur gefragt, also ich habe das wirklich nie einfach realisiert. Und immer wenn jemand anderes, so mit seinen Eltern oder so, oder über politische Ämter gesprochen hat, über politische Entwicklungen und welche Partei und keine Ahnung was, das war für mich immer so absurd. Das war für mich ein bisschen ein Mysterium, dass man sich da so mit Eltern unterhalten kann darüber. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht. Ich bin aber sehr gespannt, wie das, ob es bei dir ähnlich war, weil ich meine, das ist ja schon eine sehr spezielle Sicht auf das ganze Thema.
Als du das erzählt hast mit der Geschichte deiner Großeltern, deiner Urgroßmutter?
Uroma, ja.
Uroma. Opa, ja. Genau, da habe ich auch gedacht, ja klar, stimmt. Das war bestimmt auch bei mir in der Familie grundsätzlich mit der Grund, warum nie über Politik gesprochen wurde, weil es gab sehr viele Leidensgeschichten, sehr viele Momente, die verschwiegen wurden, die über die niemand gesprochen hat. Dann sitzt man da vom Fernseher, sieht diese russische Regierung und denkt sich nur, ja okay, lass uns lieber damit nichts zu tun haben, wir haben schon genug erlebt, lass uns einfach unseren Alltag haben, das Leben genießen und lieber über Gutes sprechen. Da waren ja Politiker. Vielleicht kommt daher auch so ein bisschen dieser Satz, da waren ja Politiker, weil das...
Also so, lass uns nicht über Politik reden.
Genau, lass uns nicht über Politik sprechen. Aber... Genau, wie das genau bei meinen Großeltern und bei meiner Familie da war, als ich noch gar nicht geboren wurde, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich kann sagen, ich habe mitbekommen, wie im Jahr 2000 Putin Präsident wurde. Da habe ich ja noch in Russland gelebt. Da habe ich in dieser Wohnung in Pskow mit meinen Eltern, mit meinem Bruder gelebt. Und ja, dieser Moment war wie eine Wende für viele, hatte ich das Gefühl, dass sich vielleicht etwas ändern könnte, weil dieser Boris Jelzin, der alte Präsident, der war ja wirklich sehr alt, hatte auch einige Skandale und man hat das immer wieder im Fernsehen gesehen, daran kann ich mich immer noch erinnern.
Krass.
Dass es da irgendwie auch Aufnahmen gibt, wie er betrunken irgendwelche Reden hält und sehr einfach sich einfach nicht mehr so ausdrücken kann, wie man das vielleicht von einem Präsidenten erwartet. Und dann kam dieser jüngere Typ, daran kann ich mich erinnern, den noch keiner kannte. Ein jüngerer Typ, der aufgetreten ist und alle haben so gedacht, ah, okay, vielleicht. Aber nein, das war kein Moment von Freude, kein Moment von Hoffnung oder wir schauen positiv in die Zukunft, sondern okay, es ist mal wieder irgendeiner geworden, den wir vorher nicht kannten und wir können der Politik sowieso weiterhin nicht vertrauen, nicht trauen. Man kann niemandem trauen. Deswegen trauen wir auch diese Menschen nicht, der da vorne im Fernsehen steht, seine Hand auf die Verfassung, auf die russische Verfassung legt und schwört, dass er alle Bürgerinnen und Bürger des Landes für immer beschützen wird. Alle waren skeptisch. Ich habe immer mitbekommen, dass alle misstraut haben der Politik. Ich habe aber auch noch im Kopf verschiedene Comedy-Shows, die gezeigt wurden im Fernsehen. Da waren so verschiedene Stand-Up-Comedians oder irgendwelche, Maxim Galkin war da, glaube ich, wobei weiß ich nicht, aber ich glaube, der war da auch schon und ganz viele andere, die haben russische Politiker, unter anderem auch Putin da, als er angefangen hat, krass parodiert. Also so richtig lächerlich gemacht und auch ihre Arbeit kritisiert. Das ist ja jetzt heute nicht mehr möglich, ne? Aber damals, man hat schon mitbekommen, okay, irgendwie kann man das Ganze auch nicht so richtig ernst nehmen, was da gerade passiert. Und deswegen beschäftigen wir uns auch lieber gar nicht damit. Es geht uns gar nichts an. Das, was die da machen, ist ihre Sache. Wir leben auch unseren Alltag. Deswegen haben wir auch nie über Politik so richtig detailliert gesprochen, wenn dann eher negativ, weil es war einfach alles nur anstrengend in diesem Land. Armut, ja. Marode Straßen, was macht denn jetzt die Regierung? Wo ist denn diese Politik? Ja, wo ist die? Okay, die ist nirgendwo und wir können nichts ändern. Wir leben einfach so, wie es passt gerade. Und dann kam meine Mama aber auf die hervorragende Idee auszuwandern. Also auch aus Gründen der, ja.
Macht ja Sinn, ne? Politik bestimmt das Leben. Und weil du jetzt auch gerade das mit dem mit den Comedy-Sachen gesagt hast, ich finde es voll spannend, weil das ist vielleicht noch so eine Art oder einen Zugang, den ich sehe aktuell bei meiner Mama, aber vielleicht auch bei anderen Leuten, die auch etwas älter sind und so, wie es jetzt ist, also inwiefern vielleicht jetzt Politik eine Rolle spielt. Also das hat sich ja schon auch einfach verändert. Zumindest finde ich, bei uns hat sich das verändert. Also seitdem sprechen wir da schon auf jeden Fall öfter darüber. Allerdings immer mit so einem, also ja, es ist schrecklich. Ist schrecklich, furchtbar. Hast du das mitbekommen? Ja. Hast du das mitbekommen? Ja. Was soll man dazu sagen? Es ist immer so ein bisschen... Ja, so, es schwingt immer einfach so eine kleine Grundverzweiflung, nicht kleine, eine sehr große Grundverzweiflung, eine Grundunsicherheit, eine Grundtragik irgendwie mit. Und so die russischen Künstler im Exil, die jetzt so ein bisschen teilweise jetzt auch in Deutschland auftreten oder so, die können ja zum Beispiel oder machen das ja dann schon, dass sie sich vielleicht gegen den Krieg positionieren oder was sagen. Und das ist für viele, glaube ich, so eine Art, so ein Outlet, da sich vielleicht mit zu beschäftigen oder so ein Zugang dazu aktuell.
Ja, voll wahrscheinlich, weil das da nochmal in diesem, ich sag mal, sicheren Land ist, in diesem Deutschland, in dem du nicht dafür bestraft wirst, dass du vielleicht eine andere Meinung hörst oder eine andere Meinung gut findest. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es vielen Menschen dann irgendwie dann wieder was bringt, sich damit zu beschäftigen. Aber wie ist das denn bei dir in der Familie mit der deutschen Politik? Wird darüber gesprochen?
Ist auch witzig, ne, weil sie sagt so, wir sind ausgewandert, damit wir hier über die deutsche Politik reden können, aber so richtig darüber reden tun wir auch nicht.
Okay, auch, also auch so, wenn jetzt irgendwie die Bundestagswahl ansteht oder bei euch es ist in der Kommune Thema. Gewählt wird oder so.
Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil wo fängt man da an?
Ja.
Also es ist so ein bisschen dieses, also ich glaube, so dieses Verstehen dieses Systems ist erstmal so die eine Sache. Zum anderen dann dieses Gefühl von, dass sie vielleicht gar nicht so Teil davon ist oder dass viele sich nicht so vielleicht als Teil davon sehen oder nicht ganz verstehen das und halt so ein bisschen diese Grundapathie oder vielleicht auch nicht seine Stimme wählen, zu nutzen zum Wählen oder so. Vielleicht, weil man es eben auch nie vermittelt bekommen hat. Es ist so... Es ist ein sehr, sehr träges Thema, finde ich. Deswegen habe ich auch erst voll spät verstanden, was alles zur Politik gehört und was das ist und wie wichtig das ist und wie sehr das uns irgendwie in all unseren Entscheidungen prägt. Aber wie ist es bei dir? Also deutsche Politik, spielt das eine Rolle?
Ja, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, wie wir mal an Wahlplakaten vorbeigefahren sind. Also Wahlplakaten, die teilweise an den Laternen hängen, wo man Gesichter von irgendwelchen Kandidaten sieht. Und dann hat irgendeiner aus meinem russischen Umfeld, der mit mir zum Beispiel im Auto oder im Bus saß, immer so irgendeinen Spruch, einen blöden Spruch so gesagt zu diesen Plakaten. Guck dir mal dieses Gesicht an. Kannst du diesem Gesicht vertrauen? Nein, warum hängt es hier? Die sollen diese Plakate abmachen. Was soll das? Das war immer so, das habe ich die ganze Zeit um mich herum so gehört. Immer so gedacht, ja, guck mal, dieses Gesicht. Ja, das kann definitiv jetzt nichts mit der Stadt Essen hier machen. Ne? Das wird sich hier definitiv nicht ändern. Aber mit einigen Menschen aus meinem privaten Umfeld kann ich immer besser über die deutsche Politik sprechen, auch wenn es immer wieder zu heftigen Diskussionen kommt. Das muss ich halt sagen. Also, und da frage ich mich auch manchmal, muss es jetzt sein, muss ich jetzt wirklich das jetzt gerade an unserem festlichen Familientisch jetzt besprechen? Aber, weiß ich nicht, ich versuche dann immer so zu sagen, hey, guck mal, auch wenn es jetzt gerade auch in Deutschland viele Probleme gibt, wir leben in einer Demokratie. Und dann sage ich immer, guck dir mal Russland an. Da sieht es ganz anders aus. Da kannst du nicht irgendjemanden wählen. Da hast du überhaupt gar keine Wahl, so richtig jemanden zu wählen. Und wenn du hier einen deutschen Pass hast, dann bitte nutze deine Stimme, geh wählen Und vor allem durch meinen Job habe ich das verstanden.
Ja, ich auch, durch die Arbeit tatsächlich.
Dass das alle, ja. dass alles um uns herum Politik ist. Ne? Schulsystem, Infrastruktur, unsere Gehälter, alles. Alles ist Politik und es ist wichtig, wählen zu gehen. Aber ich verstehe auch, wenn diese älteren Generationen das ein bisschen schwierig sehen.
Ja,
und deswegen, genau, vielleicht davon immer noch distanzieren. Deswegen finde ich es wichtig, dass ja, und die jungen Generationen es anders machen.
Und die hast du ja getroffen, was ja voll spannend ist, weil die sind jung und die sind aber im Gegensatz vielleicht zu uns früher oder so gar nicht so abgeneigt, ihre Stimme zu nutzen, oder? Also
ja,
du
Gegenteil.
Kannst ja vielleicht mal kurz erklären, wie deine Experience gerade überhaupt war, dieses Projekt, dieses Thema anzugehen.
Ja. Okay, dann rüber zum Netz-Talk.
Ja, let's go.
Weil meine 1 Live-Reportage ist im Netz abrufbar. Packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Die heißt, wenn in deiner alten Heimat Russland gewählt wird. Und da habe ich zum Beispiel Lev getroffen. Lev ist 25. Er ist letztes Jahr aus Moskau nach Deutschland geflohen. Und vor allem ist er geflohen, weil er in Russland mehrmals festgenommen wurde. Und ich zeige euch mal hier, was er mir gesagt hat.
In Russland bin ich von der Polizei mehrmals festgenommen worden, weil ich mich politisch engagiert habe. Es laufen mehrere Strafverfahren gegen mich, weil die Polizei gesagt hat, dass ich angeblich in unerwünschten Organisationen aktiv bin. Hätte ich noch mehr solche Strafverfahren gehabt, müsste ich jetzt wahrscheinlich vor Gericht sein.
Was waren das für Aktionen?
Naja, das waren ganz normale Veranstaltungen in der Stadt. Ich hatte einfach Meetings mit anderen Politikern. Die Polizei hat aber gesagt, wir würden irgendwelchen verbotenen Organisationen angehören. Aber das hat sie sich einfach ausgedacht.
Finde ich schon voll krass. Wie war das für dich, mit ihm so zu reden darüber?
Boah, ich hatte das Gefühl, dass dieses Thema Russland, dort, was dort passiert, die Wahl, die Politik, dass die auf einmal viel näher dran ist an mir. Ich habe in seine Augen geschaut, ich wusste, er ist letztes Jahr, er hat Familie in Moskau oder in Chelyabinsk und Freunde da und eigentlich will er da weiterleben. Und dann erzählt er mir, wie er festgenommen wurde, dass seine Mutter Angst hatte, dass er einberufen wird und so. Und irgendwie, ich hatte das Gefühl, krass, jetzt steht da dieser Mensch vor mir in Deutschland und es fühlt sich so richtig nah an und hat mich sehr berührt.
Mhm.
Ja.
Und du hast ja generell auch noch mit mehr Leuten gesprochen, die hier in Deutschland wählen gehen werden. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, haben sie Angst, wählen zu gehen? Weil das sind ja trotzdem Menschen mit russischem Pass. Was passiert auch mit dieser Stimme und so? Also damit hast du dich ja auch beschäftigt, oder?
Ja, also so richtig Angst hatten diese Menschen nicht. Die waren wirklich sehr, sehr mutig, mit denen ich gesprochen habe. Die habe ich alle getroffen in Köln bei einer Demo gegen die Wiederwahl Putins. Und da haben sich wirklich sehr viele 20-, 21-Jährige, 24-Jährige, so wirklich super junge Menschen verabredet und getroffen, um gegen Putin zu protestieren. Und die haben alle gesagt, doch, es ist ganz wichtig, dass wir wählen gehen. Und ja, und warum, das zeige ich auch mal ganz kurz euch in diesem Ton hier.
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich, dass Putin einfach wieder gewählt wird. Das steht fest. Aber ich würde mir nie verzeihen, wenn ich nicht mal probiere, etwas dagegen zu tun. Wenn wir nicht rausgehen, nicht für die Opposition abstimmen, einfach nur zu Hause zu sitzen, das ist aktuell keine Option.
Dieses autoritäre System in Russland ist ja nicht für ewig da. Zumindest glaube ich das. Irgendwann wird es Änderungen geben. Vielleicht innerhalb von 5, 6 Jahren oder später. Aber es wird sich was ändern.
Auch wenn wir die Wahl nicht beeinflussen können, können wir zumindest andere darauf aufmerksam machen, dass diese Wahl alles andere als legitim ist.
Solange wir hier auf der Straße mit unseren Freunden protestieren, gibt es noch Hoffnung, dass es besser wird.
Du hast mich ja gerade gefragt, ob ihre Stimmen, weil sie wollen ja für die Opposition abstimmen. Ja. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt keine ernstzunehmenden Gegenkandidaten, also wen soll man eigentlich da wählen, wenn es niemanden zu wählen gibt? Und die haben mir alle gesagt, es ist vollkommen egal, wen wir wählen. Wir wählen eine Person, die nicht Putin ist. Egal wen, Hauptsache nicht ihn. Und dann habe ich mit einer Politikforscherin gesprochen und sie gefragt, ja, wie ist es denn jetzt? Ne? Also wenn ich jetzt für die Opposition hier von Deutschland aus abstimme, wo landet diese Stimme? Und die meinte, ja, vielleicht nirgendwo. Mhm. Vielleicht wird sie gar nicht gezählt, man weiß es nicht. Ja. Vielleicht auch schon. Man wird das aber nicht erfahren am Ende. Und trotzdem hat sie auch nochmal betont, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Menschen auch im Ausland, auch von Deutschland aus, dass sie rausgehen, dass sie abstimmen für die Opposition. Weil wenn das Menschen in Russland sehen, wenn sie mitkriegen, dass Menschen sogar im Ausland die Opposition unterstützen, dann fühlen sie sich nicht alleine. Dann gibt es ihnen sehr viel Hoffnung. Hoffnung, dass sich noch was ändern kann in Russland. Und es ist nicht endgültig vorbei, wenn jetzt wieder Putin gewählt wird. Es ist so ein richtig großer, wichtiger, symbolischer Akt auch für sie. Ja.
Würdest du sagen, jetzt nach diesen ganzen Gesprächen, hast du irgendwas für dich mitgenommen? Irgendwas, was du vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hattest, irgendeine Erkenntnis oder so?
Ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ich bin ja eher in so einem Umfeld aufgewachsen, wo alle mich herum immer gesagt haben, lass lieber zu Hause sitzen und uns um unsere eigenen Dinge kümmern, ne? Wir können ja eh nichts ändern. Und mir hat das nochmal gezeigt, dass ja diese alte Herangehensweise, die ich so vorgelebt bekommen habe, gar nicht so richtig clever ist. Weil wenn alle so denken würden, würde sich ja gar nichts hier in der Welt ändern, ne? So grundsätzlich. Und mir hat das einfach nochmal gezeigt, wie viele mutige Menschen es gibt, wie viele Menschen tatsächlich auch gegen diese russische Regierung sind. Weil es gibt ja auch Leute, die pro Putin sind, das muss man halt auch an dieser Stelle sagen. Es gibt halt auch pro-russische Organisationen, auch in Deutschland, die auch auf die Straße gehen und für Putin protestieren, die gibt es auch. Aber es gibt halt immer noch sehr viele Menschen, die ihre Stimme erheben gegen dieses Regime. Und das fand ich einfach super krass und mutig. Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie so gedacht, okay, ich komme aus dem Land, ich bin da geboren, ich bin da zur Schule gegangen. Und irgendwie bin ich so ein bisschen, dieses Wort Stolz ist immer komisch, ne? Aber irgendwie bin ich froh oder beruhigt, eher nicht stolz, beruhigt, dass es diese Menschen gibt, die vielleicht noch irgendwann dieses Land, diese alte Heimat in die richtige Richtung führen werden, wenn es ansatzweise irgendwie möglich ist. Man verliert durch solche Menschen die Hoffnung einfach nicht.
Das finde ich schön. Und ich finde es auch voll absurd, wenn man so bedenkt, dass es Menschen gibt, deren Stimme potenziell einfach im Müll landet oder wo auch immer sie landet, dass sie trotzdem diese Stimme versuchen zu nutzen. Und im Vergleich dazu dann sich zu überlegen, wie viele Menschen es gibt, die halt ihre Stimme, die tatsächlich was zählt und was wert ist und so, dass sie nicht benutzen, oder?
Mm. Also so dieser Kontrast. Du meinst jetzt auch so, was Deutschland angeht, dass es viele nicht wählen?
Genau, also quasi, dass wenn man dann hier auf Deutschland guckt, dass es so viele Menschen gibt, die sich gar nicht beteiligen oder das einfach gar nicht so nutzen, obwohl sie auf jeden Fall gezählt wird.
Ja, aber es ist natürlich auch die Frage, also wir wollen jetzt nicht in diesem Podcast dazu aufrufen, dass ihr wählen müsst jetzt in einem russischen Konsulat oder so, weil das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist voll schwierig und man weiß auch letztendlich nicht, wir können jetzt auch keine Garantie geben, dass es 100% sicher ist, dass man quasi auf dem russischen Boden, im russischen Konsulat steht, seine Stimme abgibt und dass es 100%ig safe ist. Also je nachdem, wie viel man da vorher vielleicht im Internet auch gepostet hat, dass man danach später, wenn man nach Russland einreist, ne, dass da nichts passiert. Weiß man halt alles nicht. Einfach diese Risiken. Und trotzdem bemerkenswert, bewundernswert, das zu sehen, dass das viele Menschen machen. Und man musste auch nochmal gucken, weil ich glaube, es wird nicht möglich sein, an allen Tagen, also von Freitag bis Sonntag, zu wählen in dem Konsulat. Aber das müsste man dann einfach nochmal nachschauen. Mhm.
Ja, Leute, von mir auch eine Empfehlung für die Reportage, die Vika gemacht hat. Die verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. Hört es euch an, wenn ihr gerade die Zeit und die Lust habt, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir würden uns freuen.
Ja, ich würde mich sehr freuen.
Yes, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem nächsten Thema. Und das ist die Polska der Woche.
Yay!
Und es ist eine sehr krasse Mail in unserem Postfach gelandet. Und das müssen wir hier einmal kurz in diesem Rahmen, in diesem Podcast auch nochmal erzählen, weil ich glaube, Vika, das ist einer der krassesten Dinge, die unser Podcast wahrscheinlich bewirkt hat.
Wirklich? Ich weiß.
Du hast es auch schon gelesen, ne?
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ich habe mich gefühlt wie bei der Sendung, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt.
Vermisst.
Vermisst, genau, habe ich dir auch gesagt. Bei der Sendung Vermisst, wo man dann irgendwann die Person findet, die man ewig lang gesucht hat.
Okay,
in dieser
okay.
einen Show. Okay, ich
aber hör bevor, auf. Genau, ja. Bevor du spoilerst, kurz einmal, um euch abzuholen.
Ja.
Uns hat die liebe Anna geschrieben, liebe Grüße an dich, dass wir eine kleine Familienzusammenführung indirekt möglich gemacht haben. Richtig crazy. Ich lese euch mal die Mail vor. Hallo ihr beiden, ich wollte mal ein kleines Follow-up zu eurer Hilfe dalassen. Nachdem ihr mir damals in der E-Mail erklärt habt, wie man meinen Vater ein wenig in Ehren halten könnte, habe ich das gemacht und auf Insta gepostet. Kurzer Kontext, sie hat uns damals geschrieben, dass sie einen russischen Vater hatte, der verstorben ist, zu dem sie aber kaum Kontakt hatte. Und sie wollte besondere Trauergesten haben, die man vielleicht in Russland kennt oder gemacht hat, um ihm zu ehren, um vielleicht doch die Verbindung zu haben. Und wir haben damals so ein paar Tipps gegeben, das war auch im Podcast. Mhm. Da ging es zum Beispiel darum, dass es so die Tradition gibt, so eine kleine übrigens Rumetschka, Stopka, mit Wodka oder Wasser und ein Brot drauf und so, damit die Seele bei der Überquerung einen Snack hat. So, das war der Kontext. So, solche, in diesem Rahmen war das. Und sie hat wohl das gemacht und hat es auf Instagram gepostet. Dann schreibt sie, das wiederum haben über ein paar Ecken Teile meiner russischen Familie mitbekommen und sich daraufhin bei mir gemeldet. Speziell mit der Schwester von meinem Vater, also meiner Tante, hatte ich dann wirklich auch sehr schöne, intensive und klärende Gespräche und habe neben meinen Cousinen und Cousins auch zwei Halbgeschwister kennenlernen dürfen, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt und die auch nicht wussten, dass es mich gibt. Nur meine Tante hatte da wohl den Überblick, weil mein Vater auch zu den beiden kaum Kontakt hatte. Und dann schreibt sie, tatsächlich haben wir uns letztes Wochenende das erste Mal persönlich getroffen und es war wirklich schön. Ihr habt also eine kleine Familienzusammenführung möglich gemacht und dafür gesorgt, dass meine winzig kleine Familie, die aus meiner Mutter und mir bestanden hat, plötzlich viel größer geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.
Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut, wirklich. Wie schön ist das bitte?
Wow, das ist wirklich ein krasses Highlight. Ich weiß nicht, ob es... Ich weiß, es hat sich jetzt schon gelohnt, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Das haben wir schon an ein paar Stellen gesagt. Aber also so ein Leben irgendwie zu verändern, das habe ich mir ja wirklich in meinen wildesten Träumen nicht vorstellen können, dass das etwas ist, was passieren könnte.
Ich auch nicht. Ich sag ja auch manchmal, und das klingt mega pathetisch, dass ich die Welt ein bisschen besser machen möchte manchmal.
Wir möchten ja wirklich nicht so hochstapeln, Leute, aber...
Und da merke ich, habe ich eine, oder haben wir gemeinsam eine kleine Welt vielleicht ein bisschen besser gemacht. Oh. Ich weiß, es ist so komisch zu sagen und ich will auch nicht, man will ja auch nie so arrogant klingen, wenn man das sagt, aber das ist so schön.
Es ist
das
sehr
schön. Das
bedeutet
uns so viel, wirklich.
Freut man muss auch sagen, Anna... Genau, es freut uns sehr, aber natürlich war es auch du und dein Wunsch, dass du das überhaupt so ein bisschen, ne, dass du da diese Verbindung gesucht hast und dass du das vielleicht auch nochmal gemacht hast und dich darauf eingelassen hast. Und ich finde es, ja, wir reden heute irgendwie so die ganze Zeit über politische Streitgespräche oder angespannte Stimmungen und so. Und das ist einfach mal so im Vergleich, finde ich, eine sehr schöne Geschichte zu hören, dass sich da Menschen irgendwie gefunden haben.
Ja. Voll.
Sehr cool. Voll sweet. Also alles Liebe euch und danke fürs Teilen dieser Geschichte.
Danke fürs Teilen, auf jeden Fall. Und wenn ihr noch weitere ähnliche Geschichten habt.
Wenn ihr auch jemanden vermisst,
genau,
oder?
Wenn ihr jemanden gefunden habt durch unseren Podcast oder sonst was, dann schickt uns auf jeden Fall eure Nachricht an jettemädchen@dasding.de. Ihr könnt uns natürlich auch wie immer auf Instagram in unsere DMs schreiben, wie ihr wollt.
Yes.
Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf Plattformen, Streaming-Plattformen eurer Wahl, wo ihr den Podcast hört.
Yes.
Schreibt was Schönes. Und
yes.
Yes, da.
Okay. Ey, wilde Mischung, diese Folge mal wieder.
Voll.
Aber ich finde, ich habe doch vorhin gesagt, so meine Mutter meinte, man hat so über Politik nur so am Küchentisch gesprochen und ganz leise und so.
Mhm.
Und ich finde, diese Aufzeichnung hatte ein bisschen was von so einem Küchengespräch, wo du im ersten Moment über Hinkali sprichst, im zweiten Moment über die Wahlen aktuell und dann hinten raus über einen Mystery Case von einer Person, die du vielleicht, weiß ich nicht, entfernt kennengelernt hast. So.
Stimmt, ey, voll. Das war wirklich wie ein Küchengespräch. Das finde ich so schön ausgedrückt. Ja, so habe ich mich gerade gefühlt. Und jetzt als nächstes kommt ein Rumitschka und dann Feierabend.
Genau, Leute, also könnt ihr gerne mal sagen, wie ihr dieses Küchengespräch so gefunden habt. Ihr wisst, auf welchem Wege ihr uns erreicht. Über nietemädchen@dasding.de, über unsere DMs natürlich. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Gespräch auch wieder mit am Start seid.
Sind wir da vielleicht ganz eventuell zu dritt?
Oh, das können wir ja eigentlich schon anteasern, Leute. Vielleicht sind wir da zu dritt. Und jetzt könnt ihr überlegen, mit wem wir da zu dritt am Start sind, weil wir haben in ein paar letzten Folgen einen Namen gedroppt, vielleicht, mit dem wir da sein wollen würden. Tja, das war jetzt ein kleiner Mystery-Teaser.
Mystery, okay. Dann hören wir uns, in zwei Wochen wieder und sagen, okay, da ist es lieber. Dabei.
Paka.
Tschüss. Alles Gute. Paka.